So, ich glaube, es geht gleich weiter. Wir haben vorhin in der Pause beschlossen, dass wir nachher noch 3 Vorträge machen. Seid ihr dabei? Nein, nein. Aber ich will euch sagen, was mir wirklich sehr gut gefällt hier ist, wenn ihr, als ihr immer so berichtet habt von den Gemeinden, das hat so richtig mein Herz berührt. Ich habe gedacht, wow, was hier in Niederbayern an geistlichem Leben passiert, wie unser Herr hier aktiv ist. Das ist echt wunderbar, wie Gott so wirkt. Das ist so ein bisschen, wie er dem guten Elia zeigt, pass mal auf, du bist nicht ganz allein. Ich habe schon da noch ein paar versteckt und da sind noch ein paar. Und Gott baut sein Reich, das gilt einfach. Er baut sein Reich. Ja, das dritte Thema, Nachfolge, berufen an Gottes Reich zu bauen. Stell du dir mal folgende Situation vor. Du bist irgendwo in der Stadt unterwegs, schlurfst so durch die Stadt und dann steht eine Tür auf, man sieht, das ist so ein Atelier, man darf eintreten. Du gehst rein und dann siehst du einen Maler an diesem Bild, Rembrandt. Paulus im Gefängnis. Es ist wirklich Rembrandt, also irgendwie gab es eine Zeitbeamung. Und du siehst, wie Rembrandt malt. Er ist fast fertig mit dem Bild. Und dann sieht er dich reinkommen. Und jetzt stell dir folgende Szene vor. Rembrandt unterbricht seine Arbeit, schaut dich an und sagt, hier, nimm mal du den Pinsel. Mal du mal weiter. Ich habe manche Gaben, ich habe aber auch, ich nenne das Nichtstärken. Es gibt Dinge in meinem Leben, die kann ich nicht. Die hat Gott einfach nicht in mein Leben reingelegt. Also wenn ich Nichtstärken erklären soll, sage ich immer Farben. Farben ist schon mal meine Nichtstärke, weil ich habe eine Rot-Grün-Schwäche. Meine Frau sagt böserweise, ich bin farbenblind, ist nicht wahr. Also die Grundfarben, aber es gab mal ein Jungscherspiel, da habe ich zwei Gruppen gemacht, linken, einmal rechten, einmal. Ich habe zu den einen gesagt, ihr lauft zum Roten, ihr lauft zum Blauen. Dann haben sie mich angeschaut und haben gesagt, Volker, da ist keiner Rot und keiner Blau. Rosa und Lila oder irgend sowas, keine Ahnung. Eine zweite Nichtstärke, die ich habe, ist Malen. Also beim Malen bin ich auf einem Niveau von einem vielleicht 5-6-Jährigen. Ja? Und mit ganz viel Übung und Hingabe komme ich vielleicht auf das Niveau von einem 8-Jährigen. Und jetzt stelle ich mir vor, der Rembrandt drückt mir den Pinsel in die Hand und sagt, mal du ein bisschen weiter. Er drückt dir den, vielleicht hast du mehr Begabung, aber vielleicht geht sie so ein bisschen ähnlich wie mir. Er drückt dir den Pinsel in die Hand und du weißt, das wird mal ein Werk werden, das für hunderttausende Euro nicht zu kaufen ist. Er sagt, Olli Sajkowski, mal ein bisschen weiter. Wisst ihr, ich würde sagen, lieber Rembrandt, wenn ich an dem Bild weitermal, kann nichts anderes passieren, als ich versaue das. Und darum geht es heute Nachmittag. Nur, dass das, was ich euch jetzt versucht, mit Rembrandt zu zeigen, dass das in der Potenz noch viel, viel, viel stärker ist. Schaut mal. Paulus sagt, was wir verkündigen, ist Gottes Weisheit. Wir verkünden ein Geheimnis. Den Plan, den Gott schon vor Erschaffung der Welt gefasst hat. Bevor Gott diese Welt geschaffen hat, bevor er die Menschen geschaffen hat, da wusste er, wie das alles laufen wird. Und da hatte Gott einen Plan. Er hatte einen Plan, wie er die Menschen retten wird. Und jetzt kommt dieser Gott an und drückt dir den Pinsel in die Hand und sagt, so, ich beteilige dich an diesem Plan. Lieben, ist das nicht der Hammer? Ich finde, das ist völlig unglaublich. Da ist Rembrandt ja gar nichts dagegen. Gott, der Heilige, der Allmächtige, der Schöpfer des Himmels und der Erde, der hat einen Plan schon vor Erschaffung der Welt, hat er sich das ausgedacht, wie das laufen soll. Und er zieht den Plan durch und jetzt kommt er und sagt, Volker, mach du mit. Axel, mach mit. Macht ihr bitte mit
Und ich stehe da und denke,
ich kann es doch nur versauen, oder?
Was ist das für ein Privileg?
Und ihr Lieben, das dürfen wir nicht achselzuckend hinnehmen. Das ist ein unglaubliches Privileg, dass Gott sagt, arbeit du an meinem Reich mit. Ich weiß nicht, was ihr in eurem Leben schon alles so getan habt. Also ich bin so jemand, ich habe vielfältige Interessen. Ich habe mal Autos hergerichtet, die kaputt waren. Ich habe auch ein Haus gebaut, ich habe einen Baum gepflanzt. Solche Dinge habe ich alle schon gemacht. Aber wisst ihr, vieles von den Dingen wird irgendwann kaputt gehen. Als ich unser Haus gemauert habe, den Anbau habe ich wirklich fast komplett selber gemacht. Aber da war mir klar, 2 Generationen später juckt es keinen Menschen mehr, was ich da gemacht habe. Es ist völlig. Und dann wird es abgerissen. Irgendwann wird jemand sagen, wie konnte man sowas bauen? Und er reißt es ab. Alles, was wir hier auf der Erde tun, wird irgendwann, ist es weg, interessiert sich kein Mensch mehr. Gut, Rembrandt kennen wir noch ein bisschen, aber wie lange wird es noch dauern, ist es auch weg. Ist irgendwann alles weg. Aber jetzt hört mal, was ihr für Jesus tut, ich finde es unglaublich, was ihr für Jesus tut, das wird eine Ewigkeit Bestand haben. Was wir Menschen tun, hat immer nur menschliche Qualität und vergeht. Aber das, was wir als Menschen für Gott tun, hat himmlische Qualität und wird bestehen. Und das ist für mich so grandios. Manches erahnen wir schon in dieser Welt. Stell dir vor, du durftest einem Menschen auf dem Weg zu Jesus helfen. Franz, irgendeinem hast du auf dem Weg zu Jesus geholfen. Wahrscheinlich waren es schon mehr. Und jetzt stell dir vor, eine ganze Ewigkeit lang wird der dir über den Weg laufen und sagen, Franz, danke, dass du das gemacht hast. Weil du mir damals das Evangelium weitererzählt hast, bin ich heute hier. Du, das wird eine Ewigkeit lang machen. Hey, das ist doch Hammer, oder? Das, ist, was wir für Jesus tun, hat Ewigkeitswert. Es ist wirklich so. Und das Tolle ist ja, Gott ist ja kein neidischer Gott. Er sagt, der ganze Erfolg für mich, er will uns, weil wir seine Kinder sind, er liebt es, er will uns wirklich daran beteiligen. Er will uns an seinem Reich beteiligen. Leute, unglaublich. Unglaublich. Und darum geht es jetzt heute Nachmittag, dass Gott uns beteiligt an seinem Reich. Als Jesus in seinem Wirken so ans Ende kam, da sagt er zu den Jüngern, Friede sei mit euch. Und dann sagt er etwas ganz Interessantes. Er sagt, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. Seine Sendung übergibt er an die Jünger. Hey, wenn ich sein Berater gewesen wäre, ich hätte gesagt, Jesus, das ist ein strategischer Fehler. Weil wenn ich mir die Leute so ein bisschen anschaue, also ihr seid ja die Ausnahme, ihr seid alle ganz nett, aber in unserem Verband kann ich euch sagen, wenn ich, umso länger ich die kennengelernt habe, würde ich sagen, Jesus, such dir andere, also lass es die Engel machen oder so, aber das wird schwierig mit denen. Und seit 2000 Jahren ist es ja schwierig mit uns. Aber Jesus sagt, doch, wie mich der Vater gesandt hat, so sende ich euch. In dem kurzen Satz stecken 3 ganz interessante Dinge drin. Das erste ist, es wird deutlich, das ist keine Option. Er sagt nicht, wenn ihr Lust habt und nichts anderes übrig zu tun habt, dann macht mal ein bisschen Reich Gottes mit. Nee. Als Nachfolger haben wir einen Auftrag. Punkt. Das ist so. Oder wie Paulus es ausdrückt, zu den Thessalonichern, wie ihr euch bekehrt habt zu Gott, weg von den Abgöttern, zu dienen dem lebendigen und wahren Gott. Wir sind bekehrt und mit unserer Bekehrung berufen, zu dienen dem lebendigen Gott. Das ist so. Punkt. Es gibt keine Nachfolge ohne Dienst. Wir sind nicht bekehrt, um dann nur noch gemütlich im Sessel zu sitzen und zu sagen, ja, danke, dass die Gnade so wunderbar ist. Ist ja auch schön, dürfen wir auch tun, aber es geht auch immer um einen Auftrag. Dienen dem lebendigen Gott, uns von Gott senden lassen, das ist das Normale. Jetzt ist die Frage, wie haben wir jetzt diesen Auftrag zu leben? Und da sagt Jesus auch was ganz Interessantes. Die Art und Weise ist nämlich wie Jesus. Er ist auch hier wieder das Vorbild. Nachfolge heißt, tu es so, wie er es getan hat. Wenn wir fragen, wie soll ich den Auftrag leben? Ganz einfach, les die Evangelien und les und schau, wie hat es Jesus getan. Klar, ich bin nicht Jesus. Er ist Gott, das bin ich nicht. Aber dennoch sagt Jesus, so wie der Vater mich gesandt hat, so in dieser Art und Weise sende ich euch. Wenn du also wissen willst, wie kann ich denn den Auftrag leben, schau einfach, wie Jesus es getan hat. So einfach ist es. Und das wollen wir jetzt als Nächstes tun. Wir schauen uns mal an, ja, wie hat denn der Vater den Sohn gesandt? Da fällt auf, Jesus wächst in Nazareth auf. Und die Evangelien berichten, dass er da bekannt war. Der Mensch Jesus, der zugleich Gott ist, ist als der Mensch Jesus in Nazareth bekannt. Der Sohn von Josef und Maria. Der Bruder von Jakobus, von Josef, von Judas und von Simon. Der Zimmermann. Wir Theologen nennen das Inkarnation. Jesus ist nicht so als Halbgott über die Welt geflogen, mit euch habe ich ja gar nicht so viel zu tun, ich bin ja in anderen Sphären unterwegs. Es gibt ja so Menschen, die leben in einer anderen Schicht, die sind so in einer anderen Sphäre unterwegs. Wenn die fragst, was kostet ein Kilo Brot, dann sagen die, wird wahrscheinlich so zwischen 80 und 500 Euro kosten. Ja? Okay, in der Sphäre bin ich nicht unterwegs, ihr wahrscheinlich auch nicht. Ja? Jesus auch nicht. Er wusste, was das Brot kostet. Er hat auch gewusst, was so ein Balken wiegt. Der hat auch gewusst, was es heißt, wenn du dir so einen Holzsplitter in den Finger reinziehst. Weil er als Mensch unter Menschen gelebt hat. Matthäus 4,13 und 9,1 zeigt, Jesus zieht dann um. Das ist uns vielleicht gar nicht so bewusst, aber auch da, er wohnt in Kapernaum. Ganz normal als Mensch unter Menschen wohnt er. Er lebt Nähe zu den Menschen, Authentizität. Am deutlichsten wird es mal in Johannes 1, 35 bis 40, ganz begeisternde Stelle. Da kommen die zwei Jünger vom Johannes und fragen, wo wohnst du? Also wenn mir jemand die Frage stellen würde, wo wohnst du, würde ich sagen, 91456 Diesbeck, Willenbachstraße 42, da wohne ich, ist doch die normale Antwort. Jesus hätte ja sagen können, Kapernaum. Läufst du am See da runter, am Fischgeschäft vorbei und dann das kleine Häusle mit einem roten Gartenzaun. Keine Ahnung, da wohne ich. Jesus gibt eine ganz interessante andere Antwort. Er sagt, kommt mit und ihr werdet es sehen. Wie hat Jesus den Auftrag gelebt? Kommt mit, schaut in mein Leben rein. Schaut, wie ich Abendessen vorbereite, wie ich dem Vater dafür danke, wie ich genussvoll esse, wie ich hinterher den Tisch abräume, wie ich spüle, wie ich mit meinen Nachbarn rede, wie ich zum Einkaufen gehe. Schaut einfach in mein Leben rein. Das ist ein Schlüssel, kommt und seht. Und das zeigen die Evangelien Stück für Stück, dass Jesus genau so gelebt hat. Es kann sein, dass ich euch jetzt ein bisschen schock, aber ich habe gedacht, nee, ich will das so ehrlich, wie ich meine, wie es Evangelien sagen, will ich euch das weitergeben. Da gibt es eine komische Stelle. Berufung des Levi. Der Levi war ein Zöllner. Das sind dann so Geschichten, die lesen wir und wir spülen die so fromm mit Lenoir, so fromm, ne? Aber wir müssen uns mal gegenwärtig machen, was war denn so ein Zöllner? Ein Zöllner war einer, der hat für die Heiden Geld kassiert. Das heißt, er schadet dem Volk, soziologisch schlecht, aber noch mehr, er schadet dem Volk Gottes. Der schadet dem Volk Gottes. Das Dumme war, das war legal, also war völlig niederträchtig. Ich traue mir es fast nicht richtig aussprechen, aber ich will es mal hier so sagen, wisst ihr, heute in der Zeit könntest du das vergleichen mit einem Zuhälter. Alle wissen, das ist niederträchtig, was er tut, aber du kannst es nicht verbieten. Das war ein Zöllner für die Juden. Zöllner und Sünder war ein und das Gleiche. Der Jude wusste, jeder Mensch ist Sünder. Aber wenn er sagen wollte, so ein richtiger Sünder, so ein 100% Sünder, wo nichts mehr anderes ist, als nur, dann ist es ein Zöllner. Das ist so ein 100% Sünder. So, dieser Zöllner,
Der Zachi, der findet zu Jesus. Und ab dem Zeitpunkt hat er alle Brücken zur Welt abgebaut und hat nur noch fromme Lieder gesungen. Nein, jetzt steht da was. Leute, das kratzt uns. Das ist komisch. Der macht eine Party. Der macht eine Party und er lädt alle seine Kumpels ein. Und da steht jetzt nicht im Text, alle Kumpels haben sich schon bekehrt. Könnt ihr euch die Szene vorstellen? Ich stelle mir diese Szene vor. Frankfurt, irgend so ein Viertel, wo ich sage, da möchte ich nicht, dass meine Kinder hingehen. Und der Zuhälter hat jetzt zu Gott gefunden. Jetzt macht der Zuhälter eine Party. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, die Camaros fahren an und dann steigen so muskelbepackte Typen aus und dann steigen so Mädchen aus, wo wir sagen, die leiden irgendwie an Textilmangel. Ja? Und die kommen jetzt alle an und die machen Party. Ich glaube nicht, dass die ganze Zeit nur Lobpreis gemacht haben. Und dann kommt einer an, wo alle sagen, Skandal. Was macht der jetzt hier? Also liebe Zeit. Der hat sich verlaufen. Das ist das falsche Viertel, wo der gelandet ist. Aber der kommt und geht mit auf die Party. Da verschlägt es mir doch die Sprache. Und es ist für mich völlig logisch, dass die Frommen sagen, das geht nicht. Du bist ein Freund der Zöllner und Sünder. Es war ein harter Vorwurf. Ich will euch ehrlich sagen, ich hätte das auch gesagt. Ich bin mir ziemlich sicher, hätte ich damals zu den Frommen gehört, die gesagt, also Jesus, das geht gar nicht. Jetzt wissen wir so richtig, was du für ein Typ bist. Brauchen wir gar nicht mehr weiter nachdenken. Wer auf so eine Party geht, du bist ein Freund der Zöllner und Sünder. Paulus drückt es anders aus. Paulus sagt, als aber erschien die Freundlichkeit und Menschenliebe Gottes, unseres Heilands, machte er uns selig. Die Freundlichkeit und Menschenliebe. Jesus, Johannes drückt es so aus, ist gekommen voll Gnade und Wahrheit. Volle Wahrheit, überhaupt kein Thema. Der hat mit Sicherheit den Zöllnern gesagt, was zu sagen ist, ohne Frage. Aber auf der anderen Seite so voller Gnade, so voller Liebe, so voller Barmherzigkeit, dass die Bibel noch eine andere Szene beschreibt. Wir lesen ja über manche Themen so drüber und denken uns nicht viel dabei, aber diese Szene ist wirklich, also die ist wie vom anderen Stern. Da war ein Pharisäer und Pharisäer hatten ja mit dem normalen Volk schon nicht viel zu tun. Und dann berichtet die Bibel, da war der Pharisäer und er hat Jesus eingeladen und jetzt kommt eine Frau, die wird einfach beschrieben als Sünderin, aber Klammer auf, wir wissen, wahrscheinlich war es eine Frau, die ihr Geld mit Sexualität verdient hat. Wenn dieser Pharisäer dieser Frau begegnet wäre, auf der Straße, dann hätte er sehr, sehr wahrscheinlich vor ihr ausgespuckt. Das ging gar nicht. Es war für einen Pharisäer völlig klar. Und niemals wäre die Frau auf die Idee gekommen, dass sie mit diesem Pharisäer irgendwie in Kontakt treten würde. Das hätte es im Judentum nicht gegeben. Und jetzt berichtet uns Lukas, dass diese Frau in das Haus des Pharisäers geht, weil sie weiß, dass Jesus da ist. Versteht ihr, was da passiert? Unglaublich. Die Frau wusste im Normalfall, ich komme gar nicht durch die Haustür durch, ich werde im Bausch und Bogen sofort rausgeschmissen. Der Pharisäer würde wahrscheinlich sagen, Frau, hast du noch alle Tassen im Schrank? Du hast bei mir überhaupt nichts zu suchen. Aber sie weiß, in der Nähe Jesu, da kann ich kommen. Da bin ich sicher. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Leute, mit Gott leben ist ein Abenteuer. Das müsst ihr wissen, das ist gefährlich. Und das wird hier beschrieben. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich euch. Bei all dem ist Jesus ohne Sünde geblieben. Aber es fällt trotzdem auf, es geht wirklich um eine Sendung nach außen. Es geht eine Sendung hin zu den Menschen. Es geht eine Sendung, um eine Sendung, wo wir herausgefordert sind, kulturelle Grenzen zu überwinden, wo wir mit unserer frommen Prägung erstmal Bauchschmerzen haben und sagen, was mache ich jetzt da? Jesus sagt in Matthäus 28, dass er uns sendet in alle Welt. Ethna steht da. Das meint natürlich Orte, aber es meint auch alle Kulturen. Es sendet uns hin in alle Kulturen.
Die Jünger haben sich damit nach Pfingsten ziemlich schwer getan, weil das war nicht in ihrer DNA, sie waren anders erzogen. Und was machen die Jünger am Anfang? Bleiben in Jerusalem sitzen, wie sie das immer getan haben. Ihre innere Einstellung war, wer zu Gott kommen will, der kann ja kommen. Der kommt zu uns nach Jerusalem. Und dann ist die Apostelgeschichte, lest die mal. Die Apostelgeschichte ist eigentlich eine Geschichte, wie der Heilige Geist dazu führt, dass die Christen dennoch Stück für Stück das Neue in dem Auftrag erkennen und dann wirklich auch leben. Die Kapitel 7 bis 10, das ist so eine Vorbereitung dazu. Die Jünger bleiben immer noch schön in Jerusalem sitzen, alles schön, und dann passiert das, was für uns oft wie eine Katastrophe aussieht. Der Stephanus wird gesteinigt, die Christen müssen aus Jerusalem fliehen. Aber Gott nutzt solche Katastrophen. Manches Mal gibt der Heilige Geist uns so einen Fußtritt. Der Heilige Geist gibt den Jüngern jetzt so einen Fußtritt und sagt, Leute, raus aus Jerusalem. Und jetzt kommt die erste Schranke, die Jesus schon angekündigt hat, in Samarien. Jetzt auf einmal trauen sie sich so ein bisschen in andere Kulturen rein und merken, ja, die in den anderen Kulturen, die hören ja auch auf das Evangelium. Dann geschieht, dass in Samarien nicht Juden zum Glauben kommen. Was macht man denn jetzt mit denen? Samarien, das war noch so ein Mischvolk. Also das war so nicht ganz Juden, aber auch nicht ganz Heiden. Also das ging noch irgendwie so, da konnte man noch halbwegs mit. Aber jetzt kommt das Nächste. Jetzt kommt dieser Kämmerer aus Äthiopien. Es war noch dazu ein Eunuch. Der durfte ja bestenfalls in den Vorraum der Heiden. Der durfte ja gar nicht im Tempel ein Stück weiter. Und der findet jetzt zu Jesus. Was macht man jetzt mit so einer Geschichte? Irgendwie Gott ist ja auch ein feinfühliger Gott. Irgendwie hat Gott die Christen so langsam darauf vorbereitet. Leute, es kommt wirklich eine neue Zeit. Dann wird der Paulus gerufen zu dem Cornelius. Die Geschichte kennt ihr auch. Ne? Der Paulus, der hat ja erst eine Vision, der soll ja unreine Sachen essen und sagt, ach, niemals esse ich sowas. Ja? Geht ja gar nicht. Aber Gott bleibt da ziemlich beinhart. Er sagt immer wieder, nee, das sollst du essen. Der Paulus ist noch ganz verwirrt, was ist denn jetzt da los? Und dann klopft es unten und dann wird er gerufen und dann soll er zum Cornelius gehen. Und dann soll er... Was habe ich gesagt, Paulus? Ach, danke. Danke. Und der Petrus ist noch ein bisschen verwirrt, was ist jetzt los? Und dann geht er mit dem Cornelius damit. Und dann am Ende bringt er es auf den Punkt und sagt, jetzt erkenne ich, dass Gott die Person nicht ansieht. Komischerweise hat es noch nicht so Klick gemacht bei ihm, dass er jetzt sagt, Leute, wir müssen unsere Missionsstrategie verändern. Wir müssen jetzt endlich in die Strategie kommen, die Jesus uns ja gesagt hat. Jesus hat es längst gesagt, sie hätten es längst machen können. Geht hinaus, nicht bleibt sitzen, sondern geht hinaus. So weit waren sie noch nicht. Und dann greift Gott nochmal ein, er nimmt den Barnabas und er beruft den Paulus. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 13,4. Nachdem sie nun ausgesandt wurden von den Brüdern, die sich da versammelt haben. Nein. Vom Heiligen Geist. Lukas erkennt im Rückblick, das war nicht unsere Idee. Der Heilige Geist hat mit viel Geduld uns an den Punkt geschickt, wo wir gesagt haben, wir müssen wirklich rausgehen hin zu den Menschen. Und dann zieht der Paulus los und Heiden entscheiden sich für Jesus und er kommt zurück. Und dann gibt es etwas, was es unter Christen auch geben darf, einen nicht geringen Streit. Der war so nicht gering, dass der Paulus mit den lieben Abgesandten in Jerusalem gestritten hat und irgendwann hat gesagt, so jetzt ist gut, jetzt gehen wir nach Jerusalem. Und auf dem ganzen Weg haben sie weiter gestritten. Es gibt manche Dinge, an denen müssen wir festhalten. Und das war für den Paulus so hart, dass er gesagt hat, da gehe ich keinen Millimeter weg. Und wenn ihr es euch anschaut, worum es geht, dann war es die Frage des Weges des Evangeliums. Bis dahin haben die Christen immer noch gedacht, der Weg des Evangeliums ist der, die Heiden sollen zu uns kommen. Die Heiden müssen sich auf unsere Kultur einlassen. Wenn die Heiden sich auf unsere Kultur einlassen, dann können sie auch zu Gott kommen. Und Paulus hat erkannt, der Weg ist umgekehrt. Es ist eigentlich das, was Jesus vorgelebt hat. Es ist eigentlich das, was Jesus gesagt hat, Matthäus 28. Geht hin, macht euch auf diesen Weg auf, hin zu den Menschen. Und dann Apostelgeschichte 15 wird genau das beschlossen. Der Weg des Evangeliums ist ein Weg hin zu den Menschen. Und ihr Lieben, es kann sein, dass jetzt manche von euch ein bisschen Schluck aufkriegen und sagen, was will der jetzt? Was sagt der uns jetzt? Das ist okay. Können wir auch hinterher noch reden. Aber ich glaube, das ist der grundsätzliche Weg. Und ich glaube, dass wir Christen uns seit 2000 Jahren mit diesem Weg schwer tun. Vor allem durch die konstantinische Wende. In der frühen Christenheit war es nicht so, aber dann haben wir irgendwann angefangen, Kirchen zu bauen und wir haben erlebt, dass die Leute alle zu uns gekommen sind und seitdem haben wir 1700 Jahre hinter uns, wo die Leute immer zu uns gekommen sind. Und wir sitzen immer noch gern in unseren Gottesdiensträumen und sagen, kommt zu uns, kommt zu uns, kommt zu uns, wenn ihr das Evangelium hören wollt. Aber Jesus sagt, geht ihr hin. Geht ihr hin zu den Menschen. Und dann gibt es solche Leute wie mich, Pastoren. Ihr habt es ja immer noch gut, die ihr nicht hauptamtlich seid. Ihr habt ja wenigstens noch euren Arbeitsplatz. Aber wir Pastoren, wir haben ja gar nichts mehr. Wir sind ja nur in der frommen Blase. Ich meine das ehrlich so und ich finde es schlimm. Wir sind nur in der frommen Blase. Und ihr Lieben, in der frommen Blase ist es gemütlich. Da haben wir zwar unter Christen mal ein bisschen unterschiedliche Ansichten, aber in der frommen Blase lacht mich keiner aus, weil ich mit Jesus lebe. Am Arbeitsplatz ist es anders, aber man kann sich auch wegducken. Jesus sagt, geht hin. Als ich das verstanden habe, habe ich gemerkt, ich muss in meinem Christsein nochmal was ändern. War für mich ein bisschen komisch, weil ich es anders gelernt habe, aber ich habe gemerkt, ich als Pastor, ich muss in die Vereine gehen. Ich bin im Motocross-Verein, ich bin im Tennisverein, ich war irgendwann sogar erster Vorsitzender vom Tennisverein, ziemlich unfromm. Weil ich gemerkt habe, ich muss hingehen zu den Menschen. Irgendwann kam meine Frau heim und sagt, jetzt wollen Sie mich zur Abteilungsleiterin machen von der Jugendabteilung im Tennisverein. Ich habe gesagt, bist du wahnsinnig? Was willst du noch alles machen? Lobpreis, Hauskreis. Also meine Frau hatte 1000 Jobs in der Gemeinde. Und jetzt auch noch. Und als ich ihr das gesagt habe, habe ich gemerkt, Volker, was erzählst du? Da sind die Kinder, die nicht in unsere Jungschaft kommen. Die hat meine Frau dann jede Woche vor der Nase. Und dann hat sie angefangen, jahrelang Tennistraining für Kinder zu geben und hat ihnen die Menschenfreundlichkeit Gottes vorleben können und konnte sie dann zu uns in die Gemeinde einladen. Da sprach Jesus abermals zu ihnen, Friede sei mit euch, wie mich der Vater gesandt hat. In dieser Weise sende ich euch. Was noch auffällt ist, Jesus sagt, ich sende euch. Ich sende euch nicht alleine, sondern gemeinsam. Nachfolge ist nie geringer als mindestens zwei Personen. Mindestens zwei, wenn Jesus die Jünger aussendet. Meistens sind es mehr. Und die Normalstrategie Gottes ist natürlich Gemeinde. Deshalb sagt Petrus, jetzt schauen wir uns mal die Gemeindeseite an. Und dient einander an jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalte der mancherlei Gnade Gottes. Und Paulus spricht dann an vielen Stellen über diese Gaben. Sehr deutlich sagt er im 1. Korinther 12, 18, nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, an jedes von ihnen im Leib, so wie er gewollt hat. Das ist wunderbar. Gott hat uns unterschiedlichste Gaben gegeben und die sollen wir einbringen, die sollen wir einsetzen ins Reich Gottes, die sollen wir einsetzen in die Gemeinde. Da ist natürlich die Frage, kennst du deine Gabe eigentlich? Weißt du, was deine Gabe ist? Ich würde sagen, in der Welt ist es ja relativ einfach, wenn du weißt, dass du einen Hammer in der Hand hast, dann ist dir wahrscheinlich relativ klar, dass du nicht für den Garteneinsatz gedacht bist. Und wenn du eine Schaufel in der Hand hast, dann wirst du vermuten, dass du jetzt nicht unbedingt an der Drehbank stehen solltest. Also ist ja die Frage, was habe ich in der Hand, welche Gabe habe ich? Und dann ist es ziemlich einfach, darüber nachzudenken, wo will Gott dich haben? Kennst du deine Gaben? Das ist gar nicht so schwer herauszufinden. Ich gebe dir folgende Tipps. Wenn dir deine Gabe noch nicht bewusst ist, fang an zu fragen, Jesus, welche Gabe hast du mir denn gegeben? Welche Gaben hast du mir gegeben? Das ist das Erste. Gott, welche Gaben hast du mir gegeben? Und wenn du anfängst, darüber nachzudenken, ist es vermutlich so, wie es die meisten Christen erleben. Am Anfang merkt man irgendwie, denkt man so, man hat irgendwie so alle Gaben und keine. Da ist das so ein Brei, das ist so. Aber je länger du im Dienst für Jesus unterwegs bist, umso klarer wird es werden, was deine Gabe ist. Was dir natürlich auch helfen kann, ist, frag andere Christen. Frag andere Christen, was denkst du, was ist meine Gabe? Und mach das immer mal wieder und dann kriegst du hilfreiche Rückmeldungen und die einen werden dir sagen, ach, ich habe den Eindruck, du kannst gut zuhören, du kannst ermutigen. Dann weißt du schon mal, deine Gabe geht vielleicht in die Richtung Seelsorge. Du kannst schnell analytisch denken, du siehst die Dinge ziemlich klar. Dann könnte es sein, dass deine Gabe vielleicht in Richtung Leitung geht. Du kannst sehr, sehr gut mit Kindern umgehen. Wenn Kinder dich sehen, dann weißt du, okay, vielleicht ist meine Gabe, Kindern zu dienen. Frag andere. Und dann probier es einfach aus. Hab den Mut, Dinge auszuprobieren. Und dann wirst du merken, was deine Gabe ist und was deine Gabe nicht so sehr ist. Und ja, das darf es auch geben, dass man merkt, da habe ich vielleicht keine so ausgeprägte Gabe oder da habe ich gar keine Gabe. Und dann darf es auch Dinge geben, wo man sagt, die kann ich nicht, die macht jemand anders. Dann übernehm das, was deine Gabe ist. Und wenn du weißt, was deine Gabe ist, dann wachse in der Gabe. Wachse in der Gabe. Die Gaben herauszufinden, ist aus meiner Sicht was Großartiges. Gott hat euch allen eine generelle Berufung gegeben. Unsere generelle Berufung ist Kind Gottes in seiner Nähe, wie wir es heute am Anfang gehört haben, und hinter ihm herleben. Das ist unsere generelle Berufung. Aber jeder von euch hat so eine ganz spezielle Berufung. Und die hat ganz viel mit unserer Gabe zu tun. Und das herauszufinden, ich finde, das ist was Großartiges, wenn du weißt, was ist der Punkt, wo Gott dich begabt hat und wo du in dieser Welt mit an seinem Reich bauen darfst. Ich zum Beispiel habe nicht die spezielle Gabe der Seelsorge. Ich kann zuhören, ich kann trösten, ich kann ermutigen und wenn es dran ist, mache ich das auch. Mache ich sogar ganz gerne. Aber ich weiß, dass es nicht meine allerstärkste Gabe ist. Und darum versuche ich auch nicht in dem Bereich besonders stark mich zu betätigen. Auf der anderen Seite weiß ich, ich habe die Gabe der Leitung. Das war in meinem Leben schon immer so. Und das in Pioniersituationen. Ich habe als 15-Jähriger irgendwie mitgekriegt, in unserem Dorf gibt es keine Jungscher. Naja, das ist doch das Normalste von der Welt, dass ich eine Jungscher gründe. Und ein Jahr später habe ich einen Teenagerkreis gegründet. Ist ja auch das Normalste von der Welt. Und dann kam ich als 24-Jähriger in Aischgrund und habe gemerkt, da in Diesbeck, in einem Dorf, da gibt es keine Gemeinde. Naja, was macht man dann? Gründet man eine Gemeinde? Ich habe immer gedacht, das ist doch logisch, machen ja alle so. Irgendwann sagt mein Freund Matthias, Volker, du weißt, dass das nicht alle so machen. Ich habe zu dem Zeitpunkt wirklich gedacht, was macht man denn sonst anders? Bis ich irgendwann verstanden habe, das ist meine Gabe. Und das ist schön. Mit dieser Gabe will ich Gott dienen. Und weil ich mit dieser Gabe diene, gibt es manchmal andere Anfragen, wo ich sage, das wird mir vielleicht sogar auch Freude machen, aber ich mache es nicht, weil ich mich auf meine Gabe konzentrieren will. Und die will ich ausbauen. Nochmal, wenn es dran ist, mache ich alles. Und es gibt auch viele Dinge, die sind einfach Universalrollen. Also so wie jeder Christ beten soll, so wie jeder Christ Zeugnis geben soll. Und übrigens, wenn Stühle zu stellen sind, musst du nicht fragen, oh Jesus, ist das jetzt meine Gabe, Stühle zu stellen oder nicht? Will ich euch sagen, also es gibt Dinge, die sind universal, das kann jeder, Punkt. Aber ja, an manchen Stellen hat Gott dir eine Gabe gegeben. Wenn dir Gott eine Gabe gegeben hat, dann will ich dir was Zweites dazu sagen. Gabe ist immer beides. Gabe ist Freude. Du erleben, wie Gott dich gebraucht, das ist echt schön, das ist wunderbar. Und darum will ich dich reizen und will sagen, finde deine Gabe raus und setz die Gabe ein. Das ist wunderbar, wenn du erleben darfst, ich darf an Gottes Reich mitbauen. Und Gott gebraucht mich und Gott segnet mich. Ey, das ist stark. Ich war gestern in der Gemeinde, die ich mit meiner Frau vor 25 Jahren gegründet habe. Und da sind mir viele Leute begegnet, die auf dem Weg zum Glauben gekommen sind. Das ist so, ich gehe da manchmal raus und weine. Weil ich sage, Jesus,
Wir haben so klein angefangen, es war so schwierig und du hast es geschenkt. Das ist so schön. Wahnsinn.
Aber Gabe ist auch Last. Das will ich euch auch sagen. Und das müssen wir ehrlich auch dazu sagen. Es ist Last, weil es zum einen auch Anfechtung gibt. Weil der Teufel immer mal wieder kommt und sagt, komm, hey, lass es doch bleiben. Das ist zu schwer. Das ist zu hart. Es gibt manche Dinge, die sind mit unserer Gabe verbunden, echt hart. Es gibt manche Dinge, die hat mir Gott gezeigt und ich wusste in dem Moment, wo Gott mir das gezeigt hat und wo ich wusste, ich gehe es an, ich wusste, das wird hart werden. Ja. Weil dem Teufel das nicht gefällt, wenn wir an Gottes Reich mitbauen. Und da gibt es auch das andere, das muss man auch sagen, es gibt auch manchmal so eine Unlust. Gibt es auch im Glauben. Ich will ganz ehrlich mal hier benennen. Ja? Manches Mal hast du keine Lust, du hast vielleicht die Gabe der Predigt und du musst dich vorbereiten, aber du hast keine Lust, dich heute hinzusetzen. Ja, das gibt es auch, ist ganz normal. Dann bitte Gott um Kraft und dann geh es an. Und manches Mal gibt es auch Widerstand, das gibt es auch, wo du deine Gabe einsetzt und merkst, oh, auf einmal kommt Gegenwind. Ja, das gibt es auch. Ihr, die ihr in diesen neuen Gemeindegründungen steht, ja, ihr werdet viel Widerstand erleben. Das muss man aufpassen. Man darf nicht immer sofort, wenn was schwierig wird, sagen, das ist Widerstand. Manches Mal macht man auch selber dumme Sachen. Wenn man selber dumme Sachen macht, dann muss man auch dafür eintreten. Aber oft ist es einfach nur Widerstand, nur Anfechtung. Und das muss man sich bewusst machen. Und dann geht man hin zum Herrn und sagt, Jesus, gerade tut es ziemlich weh. Kannst du mir irgendwie helfen, mit meinem Schmerz umzugehen? Und ich komme zum Schluss. Ihr habt echt gut ausgehalten. Ich habe mir extra meinen Timer eingestellt. Oh, der ist jetzt nicht gelaufen. Heute früh habe ich es hingekriegt. Wisst ihr übrigens, was es bedeutet, wenn ein Pastor auf die Kanzel geht und seine Armbanduhr runtermacht und hinlegt? Es bedeutet gar nichts. Okay, jetzt nochmal zum Schluss. Gabe ist immer Freude und Last, aber ich will euch zum Schluss noch einen Ausblick geben. Jesus erzählt in Matthäus 25 die Geschichte, die ihr wahrscheinlich kennt, wo er Menschen Talente gibt. Dem einen gibt er 5 Talente, den anderen 2, dem anderen 1. Das ist vielleicht, was uns auch schon ein bisschen aufstoßen kann, warum da hat der eine 5, der andere 2, der andere 1. Das ist so, das macht Gott so. Aber in dem Gleichnis wird gleich deutlich, es geht gar nicht darum, ob du 5 oder 2 oder 1 hast. Und dann geht es weiter. Der eine mit den 5, der geht her und der vermehrt die. Und er gewinnt 5 dazu. Und dann gibt es einen, der hat 2. Und der gewinnt 2 dazu. Und das zählt vor Gott genauso. Ob du 5 oder 2 gewonnen hast, das ist überhaupt nicht das Thema. Wir hatten bei uns eine Frau in der Gemeinde, die war psychisch sehr angeschlagen und hatte wenig, menschlich betrachtet, wenig Begabungen. Aber die Gerda hat die Toiletten geputzt. Über Jahre hat die Gerda gesagt, mein Dienst ist, ich putze die Toiletten. Ich habe immer mal wieder Leute eingeladen, so aus dem öffentlichen Leben. Bei uns waren alle möglichen Minister und sonst viele Leute. Und ich wusste, als ich den Minister Schmidt aus Fürth durch unsere Räume geführt hat, ich wusste, wenn ich die Toilettentür aufmache, werde ich mich nicht schämen. Ist cool, oder? Und da bin ich immer mal wieder hin und habe gesagt, Gerda, deine Toiletten, das ist fast ein heiliger Raum, die sind sauber, die sind blitzblank. Und ich weiß das zu jeder Zeit, das ist so ein Dienst, den du für Jesus tun wirst. Wunderbar. Also, ob 5 oder 2 oder 1, das ist völlig egal. Worum es in dem Gleichnis geht, ist, setzt du deine Talente ein. Und dann gibt es dieses traurige Beispiel, da gibt es den einen, der hat ein Talent und was macht der? Er vergräbt das. Er macht nichts draus. Was wirst du mit deinen Talenten, die Gott dir gegeben hat, tun? Wirst du sie vergraben oder wirst du sie einsetzen? Nachfolge heißt, berufen, Gott zu dienen, die Talente zu nehmen und einzusetzen fürs Reich Gottes. Ich fasse diese drei Einheiten zusammen. Nachfolge. Wir sind gerufen in Gottes Nähe. Ist das wunderbar? Wir dürfen in dieses Geheimnis Gott, Vater, Sohn und Heiliger Geist eintauchen. Wir sind aber auch gerufen hinter ihm her. Wir laufen nicht vor ihm her. Und manches Mal laufen wir neben ihm. Und Jesus sagt immer wieder, reih dich ein, dein Platz ist hinter mir. Wir sind gerufen in Gemeinschaft und dazu gibt es keine Alternative. Christsein gibt es nur in Gemeinschaft. Wir sind gerufen zum gemeinsamen Auftrag. Gerufen in das Weltabenteuer Gottes. In diesen großen Plan, den Gott sich vor Erschaffung der Welt ausgedacht hat, sind wir hineingerufen mitzumachen. Und ihr Lieben, es gibt doch keinen besseren Platz, oder? Keinen besseren Platz als hinter Jesus her. Ich war 16 und saß in meinem Zimmer und habe eine Jungscherstunde vorbereitet. Keine Ahnung, wie ich auf diesen Text gekommen bin und dann lese ich, dass da steht, wen soll ich senden, wer soll mein Diener sein? Ich lese das so und will für die Jungscherler was vorbereiten und dann dämmert es mir, dass Gott sagt, du pass mal auf, Volker, das will ich dich gerade fragen. Und irgendwie hatte ich den Eindruck, dass Gott sagt, ich habe jetzt gerade mein weißes Blatt Papier dabei und ich würde gerne, dass du deine Unterschrift drunter setzt. Den Text drüber, der kommt dann schon. Ich dachte, boah, Jesus, ey. Sagst du mir vielleicht vorher, wo du mich hinsendest? Und es hätten ein paar Dinge gegeben, wo ich gedacht habe, Gott, wenn das dein Plan mit meinem Leben ist, dann weiß ich jetzt nicht, ob ich das so blanko unterschreiben kann. Und irgendwie hatte ich aber den Eindruck, hey, bisher hat es dieser Gott mit mir gut gemeint, also unterschreibe ich das mal blanko so. Ich habe gesagt, okay, Jesus, soll gelten. Mein Leben soll ganz, ich habe schon mit Jesus gelebt, aber da habe ich kapiert, es geht um mehr. Ich habe gesagt, okay, ich will ganz für dich leben, du sollst mein Leben haben. Wisst ihr, ihr Lieben, die Frage hat er mir noch öfter gestellt. Es gab noch öfter die Situation, wo er gesagt hat, Volker, gilt das noch? Und immer wieder neu muss ich sagen, okay, Jesus, es gilt noch. Und das will ich heute bekennen vor euch und will euch damit irgendwie auch Lust machen, weil Jesus zwingt uns nicht dazu. Er sagt, wenn ihr wollt, könnt ihr gehen. Aber er lädt uns natürlich ein zu sich und ich will euch sagen, es ist nicht so, wie Petrus sagt, wohin sonst sollten wir gehen? Jesus, wohin sonst? Nur bei dir. Du hast diese Worte des ewigen Lebens. Bei dir ist eine völlig andere Qualität. Das war so schön, euch zu hören und die aus den Gemeindeberichten zu hören. Und ich habe bei vielen so reingehört, habe gedacht, oh, wie viele Tränen sind dabei. Wie viel Schmerz, wie viel Leid. Wie oft flüstert euch der Teufel ins Ohr und sagt, lass es bleiben. Franz, mit deinem Netzwerk hier für Niederbayern. Das sind ja lauter kleine Gemeinden und dann sind die auch noch komisch. Und Mann, du bist so begabt, ja, du könntest so viel Geld verdienen, du könntest einen Porsche fahren. Und was wär's denn für ein Auto? Und dann sitzt der Franz in seinem Passat. Ich weiß es nicht, ob es ein Passat ist. Polo. Dann sitzt er in seinem Polo und dann weiß er, nirgends anders, nirgends anders gibt es diese Qualität. Nur bei dir, Jesus. Ewiges Leben. Ist es so? Sagt euch das gegenseitig immer wieder, ihr Niederbayern. Ermutigt euch gegenseitig. Klopft euch auf die Schultern. Sagt, bleibt dran. Junge, bleibt dran. Mädchen, bleibt dran. Nur bei diesem Jesus ewiges Leben. Ich bete. Jesus, das ist so unglaublich, das ist so ein Privileg, dass du uns mit hineinnimmst in deinen ewigen Plan, dass du uns den Pinsel in die Hand drückst und wir an deinem Meisterwerk mitmachen dürfen. Das ist so unglaublich. Du hättest dir eigentlich ganz andere suchen sollen. Aber du nimmst uns. Danke, danke. Danke für die Zeiten, wo es echt auch Freude macht, wenn wir uns für dich einsetzen. Aber du kennst auch die anderen Zeiten, wo es schwer wird, wo es hart wird. Du kennst auch die Zeiten, wo wir dir irgendwo davonlaufen, wo wir auf anderen Wegen unterwegs sind. Herr, vergib das und hilf uns, dass wir immer noch mehr deine Nähe suchen, dass wir wirklich hinter dir herlaufen, dass wir immer noch mehr verstehen, wo du am Arbeiten bist und uns mit hineinnehmen willst. Danke, dass wir gemeinsam unterwegs sein dürfen. Danke, dass wir gemeinsam an deinem Reich bauen dürfen. Hand in Hand mit dir. Ich will dich jetzt bitten für meine Geschwister hier in Niederbayern. Segne du sie. Mach das in ihrem Herzen immer wieder fest, dass es sich lohnt, was sie tun. Und Jesus, jetzt wollen wir deinen Sieg aussprechen über dieses Niederbayern. Du bist der auferstandene Herr. Du bist der Herr von Ostern. Du bist nicht im Grab geblieben. Dein Sieg gilt hier für Niederbayern. Danke, dass wir das festmachen dürfen. Dass wir uns daran festhalten wollen. Amen. Nehmt euch das mit.